B-Seite kommt mal irgendwann mit so unveröffentlichten Sachen vielleicht, aber dann könnt ihr selbst urteilen.
Robert. Du überhörst ein Signalwort und das ist unser angebliches.
Ich weiß. Aber du wusstest gar nicht, dass es unser Signalwort ist, aber es hat recht, es könnte unser Signalwort gewesen sein.
Ich weiß, du willst das nicht, dass wir dann nochmal neu machen oder so.
Du willst jetzt aber komplett neu machen? Warum denn?
Ja, eigentlich schon.
Was sagst du zu unserer Podcast-Flaute? Meinst du, es läuft hier schnittiger als eben?
Ja, die ersten paar Minuten hat man schon die Hoffnung.
Und jetzt?
Irgendwann muss man sich eingestehen, dass die einzige Lösung nur noch darin bestehen kann, den Friseur auf anzurufen.
Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maher.
Hast du vielleicht mal in Erwägung gezogen, dass du so eine Wendung wie in Erwägung ziehen von mir geklaut hast?
Nein, das habe ich
ohne
nicht
zu kennen. Das ist sowas,
das habe ich noch nicht in Erwägung gezogen.
Ich will gar nicht behaupten, dass du das nicht.
Kommt er wieder damit.
Natürlich kennst du das, aber du hättest es niemals, diese Schwelle da sogar aktiv zu bringen, das wirklich zu sagen.
So, meine linksradikalen Zuhörer, so. Davon wird es einige geben. Wir testen jetzt mal Jonas. Jonas, was ist die kritische Theorie? Bitte sag was dazu.
Die kritische Theorie ist die Überzeugung, dass das
er richtet seine Brille wie Harald Schmidt dabei das, gerade. Das ist abgeguckt. So viel zum Thema zurechtlegen.
Jetzt er merkt,
guck, ich habe jetzt schon aus dem Konzept,
merkt,
wenn ich ihn das zurechtlegen.
Ich habe gerade eine ganz wirklich dicke Pointe im Köcher. Und jetzt will er mich daran hindern.
Dann koch die mal fertig
die und bitte. Auf ihn los. Im Köcher hat nichts mit Kochen zu tun. Der Köcher ist das hinten beim Rucksack, wenn du Leute erlegen willst, wenn du den Sohn von Wilhelm Tell abschießen willst und aus Versehen einen Apfel triffst oder umgekehrt. Auf jeden Fall, ich weiß
zum Köpfe nicht, transportieren.
So in der Art. Was hast du gerade gesagt?
Zum Kochen.
Zum Kochen.
Bring deine Pointe endlich.
Ich wollte sagen, die kritische Theorie ist die Überzeugung, dass gegen, Zitat, überspitzten jüdischen Intellektualismus, Klammer zu, Zitat Goebbels, nur Brüste helfen.
Wo helfen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Jonas, doch, Brüste im Hörsaal gegen Adorno.
Ach so.
An die Brust nehmen. Adorno wurde von seinen weiblichen Studis an die Brust genommen. Daher kommt ja auch die Wendung, ne? Wie man wahrscheinlich weiß. Und danach war Adorno praktisch halb tot. Der Alexander Kluge, sein großer Schüler, hat gesagt, dieses Busenattentat, wo ja auch Thomas Bernhard ein großes Gedicht drüber geschrieben hat, ja, so dass Brüste uns so begreifen, wo der Bernhard dann schrieb, ach, die größte Freude ist doch die Begrifflichkeit. Naja, auf jeden Fall. Ja, gut, du willst mich unterbrechen, bitte.
Nee, ich höre, ist so ein, erzähl weiter,
ich ja, bin aber gespannt. Das ist so ein entnervtes von wegen, hoffentlich kommen wir bald zu den eigentlichen Sachen.
Genau, denn Jonas weiß nicht, was die kritische Theorie ist. Das wüsste er, hätte er mal die Bahamas gelesen. Dann wüsste er zumindest, wie sich die kritische Theorie, die versucht, natürlich die, das lese ich nicht ab, die Offenbarung der Herrschafts- und Verhältnismechanismen zu genau, die Offenbarung der die Herrschafts- und lassen wir das. Ja, kritische
wenn ich
Theorie.
Dir vorwerfen wollte, du hättest es abgelesen, ich wäre auf verlorenem Posten.
Eben. Wie allzu oft. Also die kritische Theorie.
Wie der Spengler ja auch sagt, aber das wisst ihr doch, Leute.
Hm? Spengler oder Adorno, wenn du einen wählen müsstest, beides Glatzköpfe.
Das ist echt eine abgefuckte Wahl. Spengler und Adorno. Da kannst du mich auch fragen, vor wem ich mehr Angst habe vor Sommerfeld oder
Elon Musk?
Oder Elon Musk. Sehr gut, ja. Vor wem hast du mehr Angst?
Natürlich vor, ich finde, also ich sag es jetzt, Caroline, vor dir. Ich habe sehr viel Angst vor dir, Caroline. Vor Elon Musk nicht, weil Elon Musk ist auf eine interessantere Weise wahnsinnig. Also zurück zu Bahamas. Du hast natürlich, Jonas antwortet einfach nie. Ich frage ihn, was die kritische Theorie ist, weiß er nicht. Adorno oder Spengler antwortet ja, er nicht drauf.
Ich habe geantwortet darauf, wie ich mal dachte ursprünglich, als mir das ganze Konzept hier umrissen wurde, wie man im Podcast antwortet. Wenn Tano jetzt so einen Wiki-Eintrag über die kritische Theorie von mir
erwartet hätte. Das hätte ich jetzt erwartet. So mal ganz kurz und knapp, was ist die kritische Theorie?
Also mein Ideal immer schon gewesen, intellektuell ist, Sachen, die wirklich dicht sind und tief, die bespricht man, weil es um den Inhalt dann geht, kurz und prägnant. Sachen, die
alle. Das ist sehr interessant.
Sachen, die vollkommener Mumpitz sind. Zum Beispiel könnten ja böse Zungen behaupten, die kritische Theorie könnte ja Mumpitz sein. Über die spricht man in einer Art und Weise, dass man.
Ich habe eben ein interessantes
Zitat. Also bitte.
Entschuldigung.
Ja, doch.
Sprich weiter. Ich habe eben ein interessantes Zitat oder so ein. Ich weiß nicht, ob das ein Aphorismus ist. Hier sind übrigens ganz interessante Bilder drin.
Woher kommt eigentlich das Wort Aphorismus?
Das weißt du oder dein Freund Klonowski?
Ja, wenn dann mein Freund Vogelfrei.
Ich weiß es nicht. Dein Freund Vogelfrei. Also, wo ist es denn? Ist wirklich ein interessanter Punkt, wenn Horkheimer und Adorno glaubten, in Deutschland theoretisch wie praktisch mehr tun zu können als anderswo, dann zeigt dies, wie sehr sie mit ihrer Theorie ans schlechte Gewissen appellieren. Was bei ihnen Übertreibung war, ist mittlerweile in vielen buchstäblich wahr geworden. Besonders gilt dies für die mit Befremdung aufgenommene Theorie der Kulturindustrie. Da hatten Horkheimer und Adorno in Amerika Dinge gesehen, von denen man hierzulande noch nichts ahnte. Dies erfahren zu haben, war der Vorsprung, den sie für ihre Theorie nutzten. Vieles von dem, was sie über die Kulturindustrie sagten, erschien deswegen als ein geistreiches, unernstes Spiel.
Gestern Alkohol getrunken, ich habe Kopfschmerzen. Können wir nicht mal vielleicht über jetzt Lady Gaga oder Fußball reden oder so? Vielleicht ein bisschen was Entspannteres?
Andrea Pirlo oder über wen?
Andrea Pirlo, ja.
Aber nee, bei Andrea Pirlo kommen wir direkt wieder zur Theorie, ja, weil er Andrea Pirlo der Bionic Hero schlechthin ist.
Ja, warum ist Andrea Pirlo der Bionic Hero für dich? Ja, komm, ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, das muss er irgendwann mal sagen, fand ich nämlich sehr schön. Also jetzt sag es auch, ja.
Naja, er ist irgendwie auch reich geboren mit seiner Fabrik da.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Er ist so ein antimoderner Typ von.
Ist wegen, Innenverteidiger, ne? Oder ist er der Sechser?
Ich dachte eigentlich, er wäre sowas Toni Großartiges, ja.
Ja, Mittelfeld, okay, ja. Also Abräumer, dachte
ich. Ja. Nee, Abräumer auf keinen Fall. Eher so, also so, so Strippenzieher im Hintergrund. So ein Altmaier, das, genau. Und naja, wenn in so einer Zeit, wo alle Trainer dir sagen, ja, heute muss jeder mitlaufen, wir haben 2019, oder als er noch spielte, wir haben 2016 oder so, dann sagt er halt, ja gut, vielleicht haben wir 2016, aber das verpflichtet mich zu nichts.
Das hat er gesagt.
Nee, das hat er nicht gesagt.
Aber wahrscheinlich gedacht.
Das interpretiere ich so, ja, weil der ist ja nie gelaufen.
Ja, ein bisschen langweilig und
langweilig.
Ja, man ächzt unter der Last von irgendwelchen Alltagssachen, die schnell gemacht wären, wenn man sie machen würde. Aber das habe ich ja aus Lisa Eckert Interviews entnommen. Also Gänge zum Amt und so, da braucht man 2 Wochen Vorlauf, um sich mental drauf einzustellen und
ja, dann nochmal
mindestens einen Tag, um es zu machen. Und auch dann klappt es ja meistens nicht.
Und dann die Nachwehen auch von diesen Amtgängen. Also ich beneide jeden, der lebt, wie das heißt, oder das schafft, da hinzugehen. Mhm. Was erwartet dich denn beim Amt?
Das war nur ein Beispiel für Alltagssituationen. Zum Amt, da muss ich nicht mehr. Da war ich ja jetzt, nachdem ich 2 Jahre in Dresden wohnte, habe ich mich angemeldet. Aber ich habe von der Amtdame gesagt bekommen, das passiert auch teilweise nach 8 Jahren und so, da war ich nicht so schlecht im Rennen. Nee, jetzt geht's um andere ähnliche Alltagssachen, schrecklich. Ja. Irgendwelche Sachen abholen, die ich gar nicht bestellt habe, die irgendwelche Verwandte bestellt haben, dann aber auch keinen Bock mehr hatten, die für mich ab. Ist doch bekannt, dass ich keine Sachen ab. Da kann man doch von ausgehen, oder? Oder sehe ich aus,
also so. Schicken die deine Bekannten?
Ja, irgendwelche Dinge des Alltagsgebrauchs, ja, Möbel und so, und dann reicht die Zeit nicht mehr, die selber abzuholen, dann kann ich die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil sie auch so handlich sind, was ja leider in dem Fall wirklich stimmt, bin ich die dann aufgerufen abzuholen, was ich irgendwie nicht verstehen kann.
Mhm. Meinst du, die könnten dir die wenigstens schon mal persönlich vorbeibringen? Das wäre das Mindeste ja wohl von der Verwandtschaft.
Nee, also wurden ja, würde jetzt zu weit führen, aber natürlich weiß man, was man wem zumuten kann, dass man das mir nicht zumuten kann, das muss man nicht verwandt sein mit mir, um das zu wissen. Was passiert denn in der Welt? Ich meine, das weißt du bestimmt besser als ich, vielleicht muss mich auf neuere Stände bringen.
Heute haben zwei großartige deutsche Musiker Geburtstag, kennst du aber sicherlich beide. Wirst du bestimmt schon gefeiert haben.
11.06. Wenn du sagst 2, ist das irgendwie, ist das so ein Duo? Ist das Bohlen und der andere?
Nee, das ist Richard Strauss, das habe ich bei Instagram gesehen. Und das andere habe ich gesehen, ist Gunter Gabriel. Hätten beide heute Geburtstag gehabt.
Ja, aber ist das jetzt die erste Liga?
Nee, natürlich nicht, aber wenn man deutschen Feuilletonisten glauben darf, galt Gunter Gabriel doch als Johnny Cash Oder als deutscher Johnny Cash. Also da weißt du auch, wie es ums Land bestellt ist, ne?
Naja, beide zumindest da sehr, sehr gefährlich und offen, ne, in Richtung rechts. Also Gunter Gabriel war irgendwie auf der, was weiß ich nicht, wie viel Jahrfeier, 25 oder so oder 30 der JF, wahrscheinlich 30.
Echt?
Also als er noch lebte, ja, natürlich, wir hörten sowas sonst, außer Leute, die in den 90ern stehen geblieben sind, geistig. Genau, das war Gunter Gabriel und Strauss. Wir wissen ja, welches Strauss-Lied Hitlers Lieblingslied war, ja. Ich kenne ja noch Leute, die kannten wiederum persönlichen Adjutanten von Goebbels, diesen Prinzen zu Schaumburg-Lippe, der immer Zugang hatte zu Hitler, und dann saß da Hitler nach irgendwelchen Gelagen und hat allein in seinem Zimmer verausgabt nach diesen ganzen Monologen, die er seinen Paladinen gehalten hat, die Zueignung von Strauß gehört, was ich gutieren kann.
Die hörst du auch gerne in einer ähnlichen Situation.
Einst hielt ich der, ja gut, da ich denke, das kommt dann noch, ja, diese ganzen Ansprachen von mir, ich halte mich ja noch ein bisschen zurück, du weißt ja, wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein, ich bin eben noch Wolke, aber irgendwann kommt das schon. Mhm. Wer einst viel zu verkünden hat, schweigt viel in sich hinein, so heißt es davor.
Ne? Ja, das trifft aber eigentlich so überhaupt nicht auf dich zu.
Was mich nämlich auch wundert, ist, du sagst, du hast so Probleme oder hast du auch nämlich eben gesagt, dann im Treppenhaus, so an der Uni, man hätte irgendwie mehr Leute ansprechen, auf Leute zugehen müssen, was machen. Also schüchtern bist du ja eigentlich nicht. Warum hast du es dann nicht getan? Oder ist nicht das, was du Leuten, denen du Briefe schreibst, ist das nicht deine Form dann des drauf Zugehens vielleicht?
Natürlich ist es ja auch nicht so, dass ich nie an irgendwelchen Unis war. Natürlich scannt man zu Seminaranfang, zu Semesteranfang irgendwelche Räumlichkeiten mit dem Blick, ist hier irgendjemand, der es wert wäre. Ich hoffe, die Zensoren verzeihen mir die Formulierung, aber ich muss zugeben, irgendwo in mir sind so Gedanken, ja.
Aber hast du dann, hast du diesen Blick noch, wenn du jetzt, ich sag mal, auch im Alltag Personen begegnest, hoffst du da noch auf einen zu treffen, der da raussticht? Bist du zum Beispiel jemand, wenn du jetzt in der Bahn sitzt, das ist nämlich passiert, und neben mir sitzt jemand, in der Bahn saßt du ja eben, also das hätte passieren können, saß neben mir hier jemand und hatte, das war wirklich, ist wirklich passiert, und hatte Paare Passanten von Bodo Strauß in der Hand. Wirklich, ist wirklich passiert, weil das war ja das Buch, was wir letztes Mal getauscht hatten. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt, ausgezeichnete Lektüre und so weiter. Machst du sowas auch? Würdest du sowas machen oder denkst du, oder hast du alles abgeschlossen?
Nein, also ansprechen in so Situationen würde ich niemals tun.
Weil?
Weil ich das, wenn ich mir vorstelle, dass jemand mit mir machen würde, das wäre schrecklich. Grenzüberschreitung und,
findest du?
Und plebejisch. Ja, absolut. Ich finde auch, nur weil irgendjemand dann Bodo Strauß liest, muss man sich nicht gleich wie in einer Seelenverwandtschaft vorkommen. Ich will gar nicht wissen, wer das alles liest. Ja.
Meinst du, zu viele Leute?
Sicher, auf jeden Fall. Rolf Schilling oder so, wenn jemand Rolf Schilling liest, und auch von denen will man nicht angesprochen werden, ja. Aber dann wäre immer noch die Chance etwas größer, dass sie interessant sind.
Naja, was ich halt meinte, ist, es ist ja halt, das ist ja schon so ein Strohhalm, wo man dran zieht, halt, wenn man in der Uni und so unterwegs ist und da sitzt jemand und liest da, das ist ja schon ein Indiz dafür, dass da was sein könnte. Natürlich ist es nicht gesetzt, aber es ist ein Indiz.
Ja.
Weil ich sag mal, wie willst du sonst im Seminar Leute upscalen?
Na, Moment mal,
ist hier jemand konservativ oder reaktionär?
Nein, also Seminar ist ja nicht gleich Bahn. Also im Seminar spricht man natürlich Leute an, aber wenn du jetzt mit dem Strohhalm kommst, ist das ein sehr guter Begriff, denn der Strohhalm impliziert ja, dass irgendwer irgendwie kurz vorm Ertrinken ist und deswegen nach dem Bodo Strauß und anderen Bodo Strauß-Lesern in Strohhalm vorgreift. Ja. Und gerade so Leute will ich ja nicht, und gerade von so Leuten würde ich auch nicht gewollt werden. Denn nur weil man durch seine Interessen oder durch seinen IQ oder durch sonst irgendwas oder durch seine noch nicht ganz vervollkommnete Entseeltheit, die ja noch ein Wunder ist bei dem, was hier sonst so um uns fleucht, wenn man aufgrund dieser ganzen sozialen Faktoren dann so jemand ist, der sagt, ja, ich würde gerne mal wieder mit Menschen reden und ich bin so arm dran und so. So Leute will man ja auch nicht, ja.
Also ich sehe das überhaupt nicht so, weil ich finde nämlich, es ist dann, ach was, du hast es nicht lautlos gemacht. Ich finde nämlich, es ist vielmehr so, du hast dann, natürlich hast du dadurch eine Gemeinsamkeit, dass er es liest, und das ist ein Indiz dafür, dass jemand einen ähnlichen Blick auf die Welt hat, und da nicht ganz alleine zu sein, ist, glaube ich, jetzt nicht das Bedürfnis, nicht alleine zu sein, sondern trotzdem davon auszugehen, es gibt sowas wie das geheimen Bund dieser Leserschaft.
Ich bin enttäuscht deswegen, weil ich in sehr vielen Folgen bisher objektiv nachweisbare, kleinere, nebensächlichere, um mich nicht zu kompromittieren, Fehler eingebaut habe. Ja? Wie zum Beispiel Gregorovius war Katholik und so. Was sehr einfach nachweisbar ist, dass es Müll ist. Ja. Aber keiner meldet sich. Vor meinem Haus ist kein Mob mit Mistgabeln und so. Und das ist für mich Ausweis einer intellektuellen Verrohung einer
Gesellschaft. Aber du hast dich eben so wie ohnehin nicht so positiv über die sozialen Spezifika unserer Hörerschaft geäußert. Du meintest, das seien die Überbleibsel, die durch so einen Trichter von Oliver Janich und wie heißt der andere noch, durchgedrungen sind und dann sind die bei uns rausgekommen. Also, ist es, muss man durch Oliver Janich hindurch, um bei uns anzukommen? Ist es das Opfer, was man bringen muss?
Nein, also Tarnhof wechselt gerade natürlich wieder nur meinen resolutiven Humor vor Podcast beginnen mit meiner wahren Geisteshaltung, die natürlich zumindest, was meine Hoffnung angeht, dahin tendiert, dass wir schon auch relativ coole, vorzeigbare Leute hier vor die Volksempfänger bringen und sicher, da werden noch einige darunter sein, die jetzt im herkömmlichen Sprachgebrauch firmieren als Freaks oder so.
Das denke ich auch, aber da gehörst du doch auch zu.
Nee, dazu bin ich.
Naja, also ich. Naja, das würde ich aber. Also jetzt
nicht
als
Freaks. Aber was ist denn an mir so freaky?
Naja, wenn du aus der Bahn kommst, das passt nicht. Meiner Meinung nach, das passt nicht so richtig. Genau wie beim Nudelnessen. Hat man das Gefühl, das passt nicht so richtig zusammen. Deswegen, ich hole nämlich sonst immer Jonas vom Bahnhof ab und diesmal musste er mit der Bahn fahren. Und ich habe ihn schon gefragt, ob ich das zumuten kann. Und ich musste es ihm zumuten. Und ich habe schon die ganze Zeit geguckt, ob er es wirklich überlebt und hier ankommt.
Aber ich finde, zu freaky, um aus der Bahn zu kommen, da müsste man in so einem Tabaluga-Kostüm oder so sein. Aber ich bin nicht zu freaky, sondern ich bin irgendwie zu. Also dann eher noch falsches Jahrhundert oder so. Das lasse ich mir gefallen, wenn man das sagt, ja. Aber freaky ist es eigentlich nicht.
Ja, aber das ist ja unsere Grundüberzeugung.
Das ist ja unsere Grundüberzeugung. Aber Jonas, jetzt kommen wir mal richtig zu den harten Themen, die du ja lange mit mir ausdiskutieren wolltest. Ne? Ikonoklasmus, Bildersturm, Statuen reißen ein. Was sagst du dazu?
Ja,
traurig, gut. Schön, konsequent.
Naja, also ich sag mal, das ist ja immer eine Frage der Ehrlichkeit, ja. Also will man noch länger in so einem Attrappen-Europa rumlaufen und so tun, als wäre es nicht alles innerlich am Brennen oder brennt es auch irgendwann dann mal äußerlich, ja. Nicht, dass ich es mir herbei wünschen würde, generell für die westliche Welt, aber offen gesagt, ob man jetzt in einem Museum lebt, wo auch nur noch ein Viertel der Bevölkerung weiß, dass es überhaupt ein Museum ist und die anderen halten das für so ein Disneyland, oder ob man jetzt das Museum abreißt und irgendwelche Trümmer dahinter lässt. Also ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen das mit Leben erfüllt, aber ganz offen und halte mich für zynisch, aber auch Fackelzüge und das, was jetzt passiert, ist mehr mit Leben erfüllen als das alles, was davor war. Aber gut, sag du was.
Da lobe ich mir doch die Belgier, die haben nämlich Leopold II., also natürlich, ich weiß, was weiß ich, in was für einer belgischen Stadt muss man eh alle nicht kennen, nämlich abgeräumt und ins Museum gestellt. Hab ich gedacht, ja, eigentlich konsequent, warum nicht? Ja, Jonas, dann berichte doch mal. Was haben wir noch erlebt? Sollen wir noch davon was erzählen, von unseren gemeinsamen Erlebnissen oder lieber nicht? Eine Sache könnte man schon erzählen. Ich erinnere mich nämlich noch an Folge 1 dieses Podcast, wo du mal gesagt hast, du möchtest mal gerne einen Bettler sehen oder sowas ähnliches, der einen Vers zitieren kann. Und wir sind in Berlin. 2 Stunden später finden wir einen, der auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bettler war, aber er ging schon stark in die Richtung. Der hat auch dieses Kriterium mehr als erfüllt, oder?
Das darf man sagen, ja. Anders wäre es falsch, ja.
Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Fandst du nicht so beeindruckend? Also verrückt beeindruckend?
Natürlich, das wirkt nach, aber
ja, auch nicht so sehr, dass sich das jetzt vom Hocker reißt, merke ich. Ja, jedenfalls haben wir einen in der Lokalität haben wir einen getroffen, der, naja, der war halt so an der Grenze zum Bettler, würde ich behaupten, ne? Wahrscheinlich eine psychische Störung auch. Aber er kannte sich sehr gut aus, was Peter Handke und Goethe anging und hat Jonas Fragen gestellt zum Werk. Konnte Jonas das natürlich beantworten. Dann war er begeistert und ihr habt euch fast angefreundet, kann man auch so sagen. Die Vibes waren da.
Die Vibes waren da. Was ich schön fand an dieser Konversation war diese Stimmung, die ich früher aus der Mittelstufe auch mit guten Freunden kenne, dass das Hingeworfenes reicht, ja. Und das Hingeworfene ist ja auch ein Trick derer, die so tun wollen, als könnten sie es ausformulieren, das sei ihnen aber zu langweilig, wo es vielleicht tatsächlich schwierig würde mit dem Ausformulieren. Ja? Mhm. Und genauso,
wenn man dann sagt, genau im Kopf, du denkst ja an irgendwelche Personen, aber kennt man natürlich, ja.
Ja, das trifft auf viele heute zu, das traf auch früher mal auf mich zu. Ja? Es war nicht immer so, dass ich hinter jedem Stichwort, das ich so fallen lasse, irgendwie auch eine fundierte Wissensgrube verbarg. Heute ist es natürlich absolut. Ja, aber das war eben mit dem Mann so, und dann ging Goethe so, und dann ging er weg, Weimar, Italien, ja, und dann rief ich halt so rein, ja, klar, und dann Tischbein und so, und dann meinte der Mann, sehen Sie, der weiß halt wirklich alles, und genauso mich vor auch in der Mittelstufe so, das und das wäre ja nicht möglich gewesen ohne so Anaximander oder so, ja. Und so
was kann der aussprechen? Anaximander.
Genau, ja. Und auch zu wissen, dass der nicht Anaximenes, müssten wir jetzt KF fragen, ob der Anaximenes oder. Aber die Betonung ist ja wohl immer auf der dritten Silbe. Den müssen Silbe. Wir
fragen? Ach so, KF, ja.
Ja, KF, Für was steht KF? Ja.
Ich darf es auch sagen, weil ich ja nicht im Verdacht stehe, irgendwie so ein BDM-Weltbild privat zu hegen. Aber wenn man liest, zu welchen Verrenkungen und Selbstentwürdigungen der sogenannte Geist, fähig ist, bin ich schon auch ein Freund der Leute, die sagen, entweder man schreibt Gedichte oder man geht raus und ertüchtigt sich in Gottes Sonne. Weil sowas dann zu machen, das ist wirklich sinnloser, als dann mit Freunden Boccia zu spielen oder so.
Aber Pfeife rauchen würde ich doch schon vorziehen.
Nee, Pfeifen rauchen ist ungefähr in seinem Widerwärtigkeitsgrad so einem Weinkennertum vergleichbar.
Finde ich nicht. Tübke zum Beispiel, sehr aktiver Pfeifenraucher, wie viele Leipziger Künstler übrigens. Finde ich schon gut. Warum?
Neo Rauch?
Das weiß ich nicht, haben wir ja noch nicht getroffen. Also Neo, melde dich, du.
Aber Kracht raucht bestimmt Pfeife.
Das weiß ich nicht.
Ich hab ich schon gesehen damit, ja.
Ja, ich glaube, der raucht auch Opium oder hat mal Opium geraucht, das glaube ich schon.
Wahrscheinlich.
Christian, da du ja zuhörst, kannst du uns ja vielleicht in die Kommentare schreiben oder am besten bei Instagram, wo du uns ja sowieso schon folgst und alles likest, was da online ist. Kannst du vielleicht sagen, was du am liebsten rauchst? Pfeife, Zigarette, Zigarillo? Weil Christian Kracht hat nämlich, habe ich mir das eben schon gezeigt, hat eines unserer Bilder bei Instagram geliked und daraus kann ich nur schließen, dass er auch Hörer des Podcasts ist.
Der echte Christian Kracht, der auf dem Bild aussieht wie Hans-Werner Henze, was er uns nicht als irgendein Rücken in die homophile Ecke bescheinigen soll, das ist einfach so. Und Christian Kracht ist ja da unverdächtig, denn seine Frau heißt ja, und das finde ich toll, Frauke Finsterwalder.
Mhm. Findest du den Namen Frauke?
Frauke finde ich, ist Luft nach oben. Aber diese Luft wird dann mit Finsterwalder auch genutzt.
Mhm. Und Christian Kracht, wie findest du den Namen?
Das haben wir auch schon gesagt. Ich mag keine Namen, die Verben sind. Ja, Ingo Appelt, Christian Kracht. Ja, muss ich jetzt eigentlich erklären, ne?
Nee, es ist okay.
Fandst du gar nicht lustig, ne?
Fand ich auch nicht lustig.
Schrecklich.
Ne? Und ich werde es nochmal sagen, ich bin ein sehr großer Christian Kracht-Fan und da wirst du mich auch nicht von abbringen.
Gern Geistesgrößen der BRD, aber Geistesgröße in der BRD, da weiß man, was man davon zu halten hat.
Grundsätzlich sagst du das so?
Ja, also das Einzige, was, ich will gar nicht sagen aus der BRD, aber neben der BRD oder gegen die BRD gab es Geist. Aber in, aus und für die BRD müsste mir erstmal jemand Spurenelemente von Geist nachweisen.
Aber du preist doch immer so, na gut, okay.
Wen denn?
Ach ja, weiß ich nicht, deine 50er Jahre, wo noch alles so toll war. Aber da sagst du jetzt ja, das kommt ja nicht aus der BRD, sondern das reicht dann noch vom Kaiserreich rüber und so. Aber du wärst doch auch nicht einer dafür, der jetzt sagt, Kaiserreich nehme ich jetzt gerne, oder? Jetzt, wenn morgen wir sagen, Kaiserreich gründen oder so.
Das würde ich nicht nehmen, das Kaiserreich.
Das will ich doch mal bitte sagen, dass das nochmal deutlich wird, dass wir dafür auch nicht sind. Ein Kaiserreich oder irgendein, die Zeit ist doch mehr als vorbei, wo man das kann.
Warum bist du nicht dafür?
Ja, also was soll ich denn im Kaiserreich? Was bin ich denn da? Schuhputzer?
Wenn du Glück hast, also Kaiserreich, so Recht und Ordnung und so, ja, da kommst du nicht weit. Also
nee, das ist nicht meine
als
Welt.
Als Tano, ja.
Ja, du aber nun auch nicht, muss man auch mal ehrlich sein.
Meinst du, ja?
Ja, ich glaube nicht so richtig. Da war nichts, da war immer früh aufstehen und arbeiten und hier und am Hungertuch und kalte Wohnung und alles, das ist doch nicht deine Welt, das ist mir doch nichts. Du erzählst doch immer Amerika und alles. Britney Spears hast du eben noch gesagt, wie cool das ist, wenn sie am Anfang sagt, it's Britney, bitch. Solche Sachen zum Beispiel.
Ja, dann merkt man hoffentlich an meiner Reaktion, dass wieder eine kleine Perfidie von Tano ist, die er mir unterschiebt unter meine reine weiße Weste, denn ich habe zu Britney Spears keinen Bezug. Außer, dass ich Toxic natürlich regelmäßig auf meinem Schreibtisch stehend singe.
Zum Beispiel, ja. Das werden wir vielleicht auch mal irgendwann machen.
Gerne.
Britney Spears Cover.
Ist auch gitarrentauglich toxic, würde ich sagen.
Ja.
Aber toxic, da werden mir die Fans hier zustimmen, ist der einzige, also die von Britney Spears. Wir haben keine, wir sind nur ein Podcast, ja. Und noch nicht mal vielleicht, doch, schon der Beste, ja, aber halt nur ein Podcast. Da werden mir die Fans von Britney Spears zustimmen, dass Toxic der einzig gute Britney Spears Song ist, genauso wie es von Cher, um mal eine ähnlich typische.
Sieht aber aus wie ein Mann, ne?
Ja, aber da, du hast doch auch nichts
gegen. Da hast du nichts gegen, das ist mir klar, aber ich
warum
schon.
Sieht Cher aus wie ein Mann?
Finde ich überhaupt, also nee. Cher, also ich kenne nur dieses, das war das letzte Lied, das kam aus den 90ern, als ich so 10 war oder so, kam das raus. Weiß ich gerade nicht.
Meine Freunde haben sich gefragt, what, your name is Cher, like the chair you sit on? Und sie, ja klar.
Kommentiere ich jetzt nicht, aber könnte ich.
Aber dafür, man sagt ja oft, Leute verunstalten sich mit Operationen und so. Aber die macht's immerhin konsequent.
Findest du das nicht, dass sich Leute verunstalten mit Operationen?
Das schon, die allermeisten.
Aber, das finde ich nämlich auch.
Aber
die, neulich noch
aber
was gesehen.
Die, aber die echt, nicht so sehr.
Naja, dann sieht die vielleicht einfach grundsätzlich nicht gut aus. Dann machen auch die ganzen Operationen es nicht noch schlimmer oder auch nicht besser.
Der Gast hatte uns von Filmen erzählt. Wie heißt denn der Film nochmal?
Irgendwie zu 20 Minuten mit Hip-Hop gejagt. Oder was?
Ja, genau, es war irgendwie, glaube ich, jemand, japanischer Krieger, der 20 Minuten von irgendwie 12 anderen, weiß ich nicht, Polizisten, Jägern eben gejagt wurde zu Hip-Hop-Musik. Und der, vielleicht jetzt kommt der nächste Hinweis, der Gast war auch ein großer Hip-Hop-Fan. Das wird jetzt wahrscheinlich klingeln bei allen.
Und wenn der nicht drauf kommt,
dann kann man auch nicht helfen.
Es können nur noch zwei sein, ja? Der eine ist Martin Mosebach. Und der andere was?
Genau.
Ja, der Gast hat uns auch über Martin Mosebachs Verhältnis zu Snoop Dogg aufgeklärt.
Genau, und Snoop Dogg, der hatte, ich weiß nicht, 2015 kam ein Album von Snoop Dogg raus und er fand das Snoop Dogg, seitdem ist er kein Snoop Dogg-Fan mehr.
Vorher, Mosebach?
Ja, Mosebach. Vorher, das war so sein Peak, wo er sagte, nee, ab jetzt hat Snoop Dogg, nee, als Snoop Dogg sich umbenannt hat in The Lion oder so, da hat er gesagt, jetzt, das geht zu weit. Und seitdem ist Mosebach kein Snoop Dogg-Fan mehr.
Hast du Mosebach mal getroffen?
Nee, habe ich nicht.
Ist mir in München auf der Straße begegnet. Im Januar,
ist er wirklich?
Ja, im Januar 2016. Und ich habe ihn natürlich sofort erkannt, war aber nicht irgendwie aufdringlich und habe mich in den Rand geschmissen. Ich habe nur gedacht, okay, das ist Martin Mosebach und er geht hier relativ unerkannt durch, was noch nicht so die große Überraschung ist. Aber er sah sehr, sehr verhärmt und irgendwie traurig aus. Es war auch eine belastete Zeit, ja, Anfang 2016.
Mhm.
Dann habe ich Klonowski geschrieben.
Stopp mal ganz kurz, hast du Mosebach angesprochen?
Nein.
Was hat er gemacht? Eingekauft? Hat er irgendwas Profanes gemacht?
Ging da in Schwabing an mir vorbei. Was hättest du gesagt, wenn du ihn angesprochen hättest?
Snoop Dogg ist seit The Lion erst richtig gut oder so. Weiß ich nicht. Nee, Mosebach hätte ich auch nicht angesprochen. Gäbe es Literaten, die du auf... Nee, du wolltest erst was erzählen. Erzähl das erstmal.
Ja, ich habe dann Klonowski, der bekannt ist als großer Mosebach-Freund, angeschrieben und gesagt, hey, hören Sie mal, neulich habe ich Mosebach getroffen, vielleicht war er auf dem Weg zu Ihnen oder zusammen mit Boto auf dem Weg zu Pegida, ich weiß nicht genau. Und dann habe ich gesagt, er sah allerdings sehr unglücklich aus und dann mich gefragt, woran es liegen kann. Ja? So nach dem Motto, hat Mosebach vielleicht noch nie zuvor eine Hochkultur untergehen sehen und ist deswegen so unglücklich. Dann hat Klonowski geschrieben, ja, tatsächlich, Mosebach war auch mit mir beim Italiener dieser Tage. Das war ein halbes Jahr, wo Mosebach ein Stipendium hatte in irgendeiner Münchner Stiftung da. Wahrscheinlich sogar Siemens oder irgendwas anderes, ja.
Ja, und passend dazu hat mich auch von einem Hörer die Challenge erreicht. Ich sollte dir mal die Challenge stellen, ob du es schaffen würdest, eine Folge ohne die Bezeichnung peinlich auszukommen.
Ah, das gefällt mir. Aber normalerweise, wenn ich mich so Anwürfen ausgesetzt sehe, dann denke ich mir eher, Leute sagen, wann kommt endlich mal nicht Hitler oder endlich mal nicht George vor. Aber peinlich, das hätte man annehmen können, dass es auch oft kommt, aber war mir gar nicht so bewusst. Also vielen Dank dafür. Finde ich mal sehr interessant. Also ich merke ja bei Leuten sofort, was ist deren Markenzeichen, und bei sich selber merkt man es ja nicht. Deswegen frage ich immer, was ich oft sage. Die meisten können da gar nichts nennen, aber peinlich, da wird derjenige...
Also alles als peinlich bezeichnen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wie man so schön sagt. Gehört sicherlich dazu, zu deinem Markenzeichen.
Ja, aber das klingt ja so, als würde ich irgendwelche Framing-Leistungen vollbringen, um das so wirken zu lassen. Aber ich, für mich, mir kommt das gar nicht so vor. Also ich sage einfach nur, was ich denke. Und das ist halt ziemlich viel heutzutage, was diesen Begriff verdient hat. Aber das ist, glaube ich, also ich halte das nicht für meine Schuld, dass es so oft vorkommt.
ist um Burschenschaften und so und um Verbindungen, weil ich ja mal in einer war. Und da hat Tano, gesagt, ja, er ist zwar für Tradition, aber, wo ich meinte, was soll das für eine Tradition sein, Burschenschaft? So, wenn es hochkommt, 200 Jahre gegen Metternich, das ganze nationale Liberale sei doch ein Dreck. Dann sagte Tano, schade, dass wir noch nicht aufgenommen haben.
Das, so ähnlich war das. Ich hatte das natürlich für uns gedacht und nicht für den Podcast.
Es gibt auch die gute alte Frage, für was bist du für ein schlecht gemaltes Märchenschloss oder eine gut gemalte Mülltonne? Es gibt da zum Glück auch gut gemalte Märchenschlösser, ne? Und es gibt auch Leute, die einfach mit viel geboren sind und dann noch viel machen. Von daher muss man eigentlich gar nicht wählen.
Und schlecht gemalte Mülltonne, nee, schlecht gemaltes Schloss und gut gemalte Mülltonne, wofür würdest du dich entscheiden?
Ja, das ist nämlich, also ich würde mich natürlich fürs Schloss entscheiden, aber vielleicht sogar nicht trotz des schlecht gemalt, sondern vielleicht auch deswegen, weil dieser Traum da, ja, oder das Ideal, dem man dann nacheifert, das dann verwirklicht zu haben oder fast verwirklicht zu haben auf der Leinwand, es ist schon schön anzusehen, aber also ich kenne auch Skizzen von so befreundeten Malern, die sehen besser aus als fertige Gemälde, weil je
Breker zum Beispiel, ja.
Nee, von dem kenne ich auch wenige fertige Gemälde. Aber nee, ich meine schon auch Maler, und wenn die dann, das spüren die dann auch, ja, deswegen drücken die oft nicht so ganz fest auf, weil die gewisse Sachen noch im Ungefähren lassen wollen. Natürlich nicht alle, aber manche, und das ist mir zumindest verständlich. Ja.
Naja, aber dieses, ich verstehe schon, was du meinst, diese Idee, der Traum hinterm Märchenschloss, der zählt schon, aber da nehme ich doch. Also jetzt, wenn ich jetzt ein Schloss malen würde, würde es wahrscheinlich schlecht aussehen. Da bringt mir auch der Traum nichts. Da würde ich, glaube ich, schon lieber die gut gemalte Mülltonne nehmen. So ehrlich muss ich schon sein. Hatten wir auch eine ähnliche Diskussion in abgewandelter Form neulich um diesen schwedischen Maler, den ich dir mal geschickt hatte. Den, wo du sagtest, sind so viele Menschen drauf. Gefällt dir nicht?
Ja, so ganz pauschal habe ich es nicht gesagt.
Ja, aber so ähnlich.
Ja, aber ich stelle dann gewisse Ansprüche an Menschen, die auf Bildern sind. Also ich finde Menschen, die auf Bildern oder auch Dinge, die auf Bildern sind, wenn du sagst, ja, die Mülltonne ist gut gemalt, also ich finde, ich habe da nicht diese Nähe oder so zu den Dingen, als dass es mir reichen würde, die einfach vollendet darzustellen. Dazu strahlen die für mich zu wenig aus. Da gibt ja auch der Martin Mosebach, schätze da den Peter Schermuli sehr mit seiner Dingmalerei. Ist nicht ganz meine Welt. Also da bin ich dann vielleicht zu wenig konkret und zu sehr in irgendwelchen Geistfantasien befangen, aber das gebe ich ja zu, wie man so schön sagt.
Frage ist aber, was ist für dich wirklich rechts? Ist für dich Metternich rechts oder sind für dich die Burschenschaften rechts?
Das ist aber eine schwierige Frage. Aber warum fragst du mich nicht, was für mich links ist oder konservativ? Warum fragst du mich jetzt für mich, warum, was das für mich rechts
ist? Ja, weil ich habe im Internet böse Sachen über dich gelesen, Tano. Da wird doch gesagt, dass du gar nicht so links bist.
Wie ich mich halte.
Hältst du dich für links?
Nö, aber wahrscheinlich für linker, als die meisten vermuten würden. Aber, naja, ich glaube auch, die meisten, die mich kennen, würden das, also das sagst du ja auch immer, die würden das gar nicht so vermuten. Aber es ist natürlich im Internet das Problem, wenn man mit gewissen Schlagwörtern in Verbindung gebracht wird, das ist sehr schwer, diesen Stempel wieder abzukratzen, ne? Aber ich glaube, dieses Thema links-rechts, was wir eigentlich sind, bist du rechts-links, ich glaube, das könnten wir schon noch mal nicht vertiefen, aber zumindest ein bisschen anbesprechen. Da müssen wir, glaube ich, nicht direkt davon weg, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das einige Zuhörer doch irgendwie interessiert, ob das überhaupt eine politische Komponente hat, was wir hier machen, oder ob das nur Selbstunterhaltung ist oder wie wir da überhaupt zu stehen, ja. Aber die Frage ist, ob jetzt der richtige Ansatz wäre, so durchdeklinieren zu sagen, ja, das ist rechts, das ist links, weil das ist doch irgendwie langweilig. Dann kommt der Erste an und sagt, ja, die saßen im Parlament mal rechts und die anderen links. Und das ist doch irgendwie jetzt nicht,
wie wir diese... Wenn man schon mit Parlament anfängt, ist für mich rechts raus, ja. Also da muss ich ganz offen sagen.
Also das ist für dich deckungsgleich mit monarchistisch.
Noch nicht mal. Also Monarchie ist auch der Generation. Also wirklich rechts, das ist für mich tot, seit die Merowinger tot sind. Das heißt, so ein Königs- oder Erbkönigtum oder seht her, seid vernünftig, wählt mich zum König, Wahlmonarchie, Vatikan, das ist alles schön, es gibt Linkeres als das, von daher verweigere ich dem meine Unterstützung nicht. Aber alles unter Gottes Königtum ist im Grunde Linksextremismus.
Okay, das kann man nicht so zitieren?
Absolut.
Absolut, ja, okay. Ja, also ich würde mal so die Frage, ob wir eine politische Agenda haben, die würde ich zum Beispiel stark verneinen. Also wir versuchen ja nicht irgendwie jetzt hier politische Inhalte oder Theorien nahezubringen. Ne?
Das Problem ist eben, das ist auch mein privates Problem, wenn man sagt, ich habe keine Agenda, dann würde man ja auch sagen, wahrscheinlich bin ich nicht rechts. Jetzt aber viele Rechte erzählen mir, keine Agenda zu haben, die eigenen Ideale nicht ernst zu nehmen und nicht in diesem Wahrheitswahn sich zu befinden, von wegen, man hätte weltanschaulich was geblickt und man müsste es jedem anderen jetzt klar machen. Wenn man das nicht hätte, dann sei man ja per se schon rechts. Wenn das stimmt, bin ich es vielleicht. Aber warum das dann zwangsläufig so sein sollte, erschließe ich mir noch nicht, weil es gibt ja auch rechts doch diesen Typus, der vielleicht inhaltlich rechts ist, aber in der Form, also dieser Wahn von wegen so und so muss es sein und sich vollkommen ernst nehmen, das gibt's ja überall.
Ja, das gibt's wahrscheinlich da vermehrt, aber auf der Linken gibt es das auch natürlich, sehr selbst unironisch, obwohl man das natürlich bei vielen Antifa-Aufklebern und so schimmert natürlich was anderes durch. Die sind ja oft lustig oder irgendwie auch so ein bisschen ironisch gebrochen. Sowas sieht man auf der Rechten ja selten. Also ich glaube tatsächlich, dass auch wenn man den Linken immer Hysterie vorwirft und so, das natürlich auch stimmt, natürlich auch sagen muss, es gibt ja auch solche und solche Linke, ne? Aber ich glaube schon, dass der Witz, und das sieht man ja auch bei den Kleinkünsten und so, ne? Da ist der Witz schon eher auf der Linken. Oder findest du auf der Rechten den Humor irgendwie beheimatet? Eher nicht.
Finde ich schon, aber nur, wenn man dann unterscheidet zwischen der Rechten wirklich und dem Reaktionär. Also an dem Rechten und Linken, merkst du ja auch schon an den beiden Begriffen, das ist so ein Energiekreislauf. Mhm. Und wenn man da seine Energie reintut, egal von welcher Seite, dann nützt die eh am Ende auch dem anderen. Und die versickert darin. Das heißt, du musst dich rausnehmen da. Also wenn der, das sagte Davila ja auch, wenn im Parlament der Linke links sitzt, dann sitzt der Reaktionär eben nicht, sitzt eben nicht am anderen Ende der Sitzreihen, sondern gegenüber. Und ich würde sagen, sogar gegenüber ist noch zu sehr im Kreislauf drin. Mhm. Du hockst irgendwo hinter den sieben Bergen wahrscheinlich, ja.
Ja, aber ich finde, das Hauptproblem, was sich für mich bei diesem Rechtsein und so weiter ergibt, ist doch die Sache, dass alles, was wir auch eben schon mit den Burschenschaften kurz angesprochen hatten, dass wenn man da über das Rechtssein spricht, dass alles, was man klassischerweise damit verbindet, also Nationalstaat, Tradition, Sprache und so weiter, das ist doch alles nur noch schemenhaft vorhanden, wenn überhaupt. Also der ganze Inhalt, wodurch man überhaupt Recht sein könnte, also einen Anspruch auf Nationalstaat hätte und so weiter, und diese Kulturnation, die Deutschland ja war, ist, das Heilige Römische Reich, wie auch immer, das gibt es ja alles nicht mehr. Also hat man da überhaupt noch das Recht, als Rechter rechts zu sein, weil müsste man dann nicht, wenn dann ganz woanders anfangen, weil man irgendwie die Substanz ja komplett weggebröselt ist. Man braucht sich ja nur umgucken, ob man da, also gibt es da noch, kann man überhaupt noch rechts sein, frage ich mich dann, im 21. Jahrhundert, geht das? Oder ist da wirklich viel zu viel weggebrochen und kaputt gegangen?
Ja, aber ich finde, wenn Karl Kraus sagt, ein Feuilleton zu schreiben heißt, auf einer Glatze Locken zu drehen, genau das kann man auch sagen über das Rechtsein. Ja,
also, ja das würde das.
Das muss man eben so hinnehmen. Ja? Immer so Leute, die meckern, denken, oh, die Substanz ist weg. Ja gut, das ist halt nun mal so. Muss man trotzdem irgendwie gucken, dass man weitermacht, aber die Frage ist jetzt Nation. Wie rechts ist Nation? Ja?
Also das wäre für dich schon nicht mehr.
Ja, also das Heilige Römische Reich, sicher, hat man irgendwann gesagt, deutsche Nation, aber jetzt gerade, wenn du dir anguckst, wann so Begriffe aufkamen, sowohl so Begriffe wie Nation, als auch Begriffe wie Volksverrat, ja, die kamen ja eigentlich auf in der Französischen Revolution.
Mhm. Und das ist ja ganz klar, da ist es links. Ne? Also da beginnt das Linke und nicht nur nach Nolte oder sonst wo. Obwohl, es gibt natürlich nach Nolte auch die ewige Linke, aber das ist natürlich dieser große Bruch der Geschichte, ne? Die Französische Revolution, vorher durch die Aufklärung und so weiter vorgearbeitet. Aber ich finde auch, wenn man sagt, also manche Leute dürfen das sagen, aber die meisten dürfen doch nicht sagen, so die Französische Revolution und alles. Man sucht dann immer so Zahlen raus, 1789, so ab da war der große Bruch, ab da ging alles bergab und das ist doch lächerlich. Oder? Man wird ja auch nie wieder hinter, das ist ja auch der Punkt bei der Aufklärung, man wird ja nicht wieder dahinter zurückkommen können. Ob man das will oder nicht, ist noch eine andere Frage, aber das wird ja nicht gehen. Das ist ja, die Buchse der Pandora ist ja geöffnet, das kann man ja nicht wieder reinstopfen und zurück.
Hast du gerade gesagt, die Buchse der Pandora?
Buchse, habe ich gesagt.
Sehr gut. Aber wäre auch schön, wenn dem Mythos das eine Buchse wäre, oder?
Das wär, ja, ich habe dich versprochen, du musst es natürlich direkt aufgreifen.
Das tut mir leid.
Also ich finde diese Zahlenspielereien, ob es jetzt ja 1789, 1848...
Aber Moment, du warst in der Nietzsche Begegnungsstätte, Geburtshaus oder so.
Ja.
Guter Text.
Begegnungsstätte, das ist die Geburtsstätte und da liegt er begraben.
Ja, aber du weißt ja, was Nietzsche über die Büchse der Pandora geschrieben hat.
Ja, klar. Aber du zitierst es besser, also bitte.
Natürlich. Also jeder, der den Mythos so mal oberflächlich liest, wie das die meisten von euch leider nur getan haben werden.
Ich bin da raus.
Wie, du bist raus?
Nein, nee, erzähl weiter.
Nee, ich meine, man hat sicher, das gilt natürlich für jeden von uns. Der denkt, okay, in der Büchse ist das Ganze schlecht und am Ende kommt ja noch die Hoffnung. Und die meisten Leute sagen dann ja, ja gut, dann muss man die Büchse umso schneller leeren, denn umso schneller kommt die Hoffnung. Denn die Hoffnung ist ja kein Übel. So, sagen alle.
Mhm.
Bis Nietzsche kommt und sagt, die Hoffnung ist das größte Übel von allen.
Das ist schön, ja.
Weil sie das Leiden der Menschen verlängert.
Ja, was ich eher sagen wollte, ist, diese Welt in gut vor 1789 und schlecht nach 1789 unterteilen, das funktioniert nicht. Also die Welt war auch vorher teilweise schlecht und ist auch nachher teilweise gut. Also das sozusagen, das ist jetzt dieser Endpunkt und dahin müssen wir zurück und das kommen wir durch Theoriearbeit oder so, das halte ich für, das liegt mir sehr fern.
Ja, aber willst du dahin, wolltest du dahin zurück?
Nee, aber das ist doch, wir hatten ja eben über Rechte gesprochen und wie immer diskutiert wird und worum es so geht. Und da sind ja schon immer so Anker gelegt, also weiß nicht, 1789 oder 1914, so ab diesem Zeitpunkt wurde dann alles schlecht oder seit der Aufklärung. Und das Spiel kann man ja endlos spielen. Also wo war es denn dann einmal, also wo ist denn dann der Ursprung, wo alles gut war und ab wann fiel es ab und so?
Aber ich halte jetzt die meisten Rechten, die ich kenne, die so bezeichnen, für klug genug, dass die ja wissen, dass diese ganzen Sehnsüchte, wonach auch immer, dass es ja da um das Sehnen eher geht als um das Wonach. Wer auch genau wissen würde, wonach er sich sehnt, der würde auch keine Sehnsucht spüren, nach meiner Definition. Und wer genau weiß, wovor er Ehrfurcht verspürt, das ist auch keine Ehrfurcht mehr dann. Ja.
Und dazu gibt es einen sehr guten Text auf Anbruch, Neonlicht und Eichenlaub, jüngst erschienen, solltet ihr lesen, der umkreist genau dieses Phänomen der Sehnsucht eben, dass man, dass es eher genau, wie du es gerade beschrieben hast, um dieses Gefühl geht und gar nicht genau weiß, worum und dass man das eben auch vermehrt eben in der Popkultur wiederfindet und so weiter. Oder die Popkultur ja noch viel mehr Möglichkeiten bietet, sei es jetzt irgendwie Black Metal oder Blade Runner, die Neuaufmachung, noch viel mehr Möglichkeiten findet, diesem Phänomen irgendwie Ausdruck zu verleihen oder eben dieses Phänomen Ausdruck verliehen bekommt durch solche Dinge. Was ich sehr spannend fand.
Abgesehen davon ist 1789, wenn man schon das Spiel spielen will, längst out als numerologische
Was ist denn Scheide?
Ja, in, also es war mal in die Reformation, ja, was,
stimmt,
was mir auch zu langweilig ist. Was für mich mittlerweile am insten ist, was so einige Bekannte sagen, ist Buchdruck.
Oh, das habe ich neulich auch gehört und das habe ich aber nicht so richtig verstehen wollen, sagen wir es mal. Das habe ich auch schon mal so gehört, dass der Buchdruck, mit dem Buchdruck fing alles an. Da habe ich gedacht, jetzt ist es aber losgegangen, oder? Willst du diese These jetzt stärken?
Naja, also ein deutscher Dichter hat mal geschrieben, dass es von der Buchkultur bis zur Fernsehkultur kein weiter Weg mehr ist. Und es ist halt schon so, wenn du in die Antike oder in den hochmittelalterlichen Minnesang guckst, wenn dann Leute umhergezogen sind, ihre Texte auswendig deklamieren konnten. Die Buchkultur ist ja das Einfallstor für die absolute Wertminderung oder auch Arbeitsverweigerung von Autoren. Wenn du Texte schreiben musst, von denen klar ist, Leute, die im Kopf behalten müssen, dann müssen die anders beschaffen sein, allein schon rhythmisch, als irgendein Scheiß, der nach Buchdruckzeiten geschrieben wurde.
Finde ich heuchlerisch, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, meine ich ernst, macht mich nicht sauer, aber finde ich wirklich provokativ. Weiß nicht, ob es das sein soll, weil ich sage, das ist ja auch als, das meinte ich ja auch eben, auch als, wenn man sich als rechts bezeichnet. Man ist ja, das habe ich letzte Mal auch schon angedeutet, man ist ja aufgewachsen in einer Gesellschaft, die alles andere als recht ist und nutzt all diese Vorteile oder ob es dann Vorteile sind. Man ist auf jeden Fall so erzogen, so konditioniert und daraus heraus will man dann zurück in eine Welt, die ganz anders ist. Und das finde ich heuchlerisch. Und ich finde auch dieser ganze Reflexionsrahmen, dass man sich selbst bespricht, dieser ganze Theorierahmen, der nun mal dazu beigetragen hat, dass sich da Philosophen entwickelt haben, im modernen Sinne auch Nietzsche, das ist doch alles auf den Buchdruck zurückzuführen, wo dann überhaupt erst ein Medium entstanden ist, womit man sich selbst richtig reflektieren kann. Und das ist natürlich urtypisch für die europäische Kultur, diese Selbstreflexion, sich hinterfragen und durchdenken. Und das ist ja ohne den Buchdruck nicht möglich. Und das ist jetzt der Punkt, den ich machen will. Alles, Und alle Voraussetzungen, die wir in unserem Denken haben, sind ja darauf zurückzuführen, dass man das reflektiert und so weiter und so fort. Und deswegen zu sagen, der Buchdruck, dahinter müssen wir zurück, das ist, dann ist ja die Hälfte von dem, was schon europäisch ist, weg.